Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Stern 1 mit dem Treffpunkt. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Oder ist einem Enkel kürzlich eine kaputt gegangen? Das tätscht ja mich recht, wenn man so Geschirr fliegen lässt. Und wenn es dann noch ganz edle Teller aus dem Service von der Grossmutter sind, dann ist man vielleicht froh, wenn es jemanden gibt, wo das wieder zusammenfliegt, wie der Porzellandoktor, der Rolf Neff. Er hat ganz eine ruhige Hand und er kann fast alles flicken.
Einerseits habe ich schon immer gerne mit feinen Sachen geschafft und auf der anderen Seite ist es sehr spannend, weil es ist sehr abwechslungsreich. Es wird nicht langweilig, auch nach 15 Jahren nicht, weil es kommt immer wieder etwas Neues, es ist wieder anders. Man muss wieder suchen, wie kann man jetzt das lösen. Und das ist eigentlich so der Antrieb vom Ganzen.
Ein Besuch in der Porzellanklinik zu Winterthur und auch einen historischen Ausflug in den Anfang vom Tafelservice, das gibt es in der ersten Stunde vom Treffpunkt da auf dem Eis am Mikrofon Ladina Spiess. Von Phil Collins auf dem Eis. Two Hearts, es ist 11 Minuten ab 9 Uhr. Zeig mir dein Geschirr und ich sage dir, wie reich das du bist. Gilt heute sehr wahrscheinlich ja nicht mehr. Früher hat man halt noch nicht das Auto als Statussymbol. Im 19. Jahrhundert war es das Geschirr gewesen, das man auch als Statussymbol hat können haben. Wer etwas auf sich gehabt hat, der hat ganz klar ein edles Geschirr, einen edlen Service im Kasten gehabt. Aber fangen wir ganz vorne an bei der Geschichte vom Geschirr im Gespräch mit dem Hans-Peter Lanz. Er ist Kunsthistoriker, Kurator am Landesmuseum Zürich und er ist spezialisiert auf Keramik und Silber. Hans-Peter Lanz, von wann an kann man eigentlich in der Geschichte überhaupt von Geschirr reden?
Geschirr ist ja ein Oberbegriff. Und in dem Sinn gibt es natürlich von Anfang an Schüsseln und auch irgendetwas in Form von einem Teller. Aber zusammenhängende Service, das ist etwas, das relativ spät dann kommt. Vielleicht in antiker Zeit den ganz hohen Kreisen vorbehalten. Und dann so richtig in Europa im 18. Jahrhundert.
Und zu antiken Zeiten, was war es für ein Material gewesen?
Es konnte Keramik sein, Ton in irgendwelcher Form, Fayence je nachdem auch, oder auch Silber.
Also Holz war nicht mehr trendy damals?
Holz, es ist auch immer darauf angekommen, wo. Holz ist nicht unbedingt ein Material, das so günstig ist mit Lebensmitteln.
Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliches Keramik. Also es gibt sehr feines, sehr edels und dann eben das Porzellan. Was sind da so die prägendsten Unterschiede? Sie das schildern.
Also zum einen hat man die Tongeschirr, die man je nachdem auch mit einer Glasur überzieht und bemalt. Das ist dann auch die Fayence als Beispiel. Und dann eben das Porzellan, das ja erst im 18. Jahrhundert in Europa produziert wird, aber schon im 12. Jahrhundert in China, im Fernen Osten.
Und warum haben wir das nicht gehabt in Europa?
Man hat dort das Kaolin noch nicht entdeckt in Europa.
Also
man hat
Kaolin ist so eine feine Tonart?
Kaolin ist eine ganz feine Tonmasse, die es braucht zur Herstellung von Weichporzellan. Und das ist, man hat das immer probiert nachzumachen in Europa, weil man chinesisches Porzellan oder fernöstliches Porzellan schon relativ früh durch Import kennt hat. Aber man hat es erst in dem Moment können, wo man es mit Kaolin auch in Europa verbunden hat. Und das war vor 300 Jahren in Meissen gewesen.
Warum ist das so wichtig? Ich habe es eingangs gesagt, eben, das Geschirr, ein schöner Service, ist fast ein Statussymbol gewesen. Warum ist das wichtig gewesen?
Das geht dann zurück auf eigentlich Tafelkultur am französischen Hof in Versailles. Da ist unter Louis Gattos in den Maßstab gesetzt worden, wo der ganze europäische Adel und dann in der Schweiz natürlich auch das Patriziat übernommen haben. Und dann kann man sagen, dass wo dann Porzellan erfunden worden ist in Europa, dass Porzellan sich als Material mit Lebensmitteln eben auch sehr geeignet hat, weil es absolut geschmacksneutral und geruchsneutral war.
Und wie hat so ein Service ausgesehen bei jemandem daheim? Nehmen wir jetzt so das Bürgertum, 19. Jahrhundert. Was hat da alles dazu gehört?
Also es gehören natürlich Schüsseln dazu, verschiedenste Schüsseln und dann Teller. Und das wird dann immer mehr verfeinert. Es hängt dann auch zusammen mit der Veränderung von der Tischseiten, also mit einer anderen Art, wie das Essen serviert wird. Ob die Schüsseln einfach angestellt werden, wie es am Anfang war, und dann gewechselt werden, oder ob es einen Service gibt, wie wir es heute kennen, das sogenannte Service à la Russe, wo eben Kellner oder Bediensteten jeden einzelnen Gast bedienen tut.
Das waren noch Zeiten. Herr Lanz, jetzt ist ja in der Schweiz auch, gibt's auch Geschirrhersteller, aber Deutschland ist ja so die Hochburg, jetzt gerade vom Porzellan Meissen. Ist das immer noch eine Station, wo man kann sagen, dort gibt's gutes, edles Porzellan?
In Meissen wird nach wie vor hervorragendes Porzellan hergestellt, auch in Nymphenburg zum Beispiel, auch in Frankreich natürlich, Limoges, Sèvres gibt's immer noch. In der Schweiz hat es im 18. Jahrhundert Porzellanmanufaktur gegeben. die Porzellanmanufaktur von Zürich und später Nyon. Im 19. Jahrhundert sind die Produktionen eingegangen und erst im 20. Jahrhundert ist mit Langenthal hat's wieder eine Schweizer Porzellanmanufaktur gegeben, die aber heute nicht mehr als Schweizer Betrieb angeschaut werden kann.
Nur mal darauf, dass es ein Statussymbol war. Heute ist es ja nicht mehr so. Wieso hat sich das so verändert?
Ich denke, die ganzen Wohn- und auch Essgewohnheiten vom Bürgertum, die sind einfach seit 1968 sind die in Frage gestellt worden. Es sind auch die neuen Materialien, die es gibt, eine neue Form von Design. Man ist viel freier im Zusammenstellen von Besteck und von Geschirr und von Gläsern. Das ist eine Folge von unserer gesellschaftlichen Entwicklung.
Wie sieht es bei Ihnen daheim aus? Herr Lanz, haben Sie ein schönes Porzellan, das Sie vornehmen an der Weihnacht oder wenn höhere Gäste kommen?
Es ist ein wenig zusammengestückelt, was natürlich auch damit zu tun hat, dass einiges in Bruch gegangen ist. Aber man tut natürlich mit Geschirr auch immer Erinnerungen verbinden. Eben, es ist vielleicht Geschirr, das man mal von den Eltern, von den Grosseltern bekommen hat, schon dort gesehen hat. Oder es ist Geschirr, das man sich selber angeschafft hat und mit dem man verbunden ist seit langer Zeit.
Ein Sammelsurium. Und Sie haben es gesagt, Herr Lanz, es kann in Brüche gehen. Darum gibt es einen Porzellandoktor. Über das berichten wir in ein paar Minuten. Danke vielmals, Hans-Peter Lanz. Er ist Kunsthistoriker, Kurator am Landesmuseum Zürich und ist dort auf Keramik und Silber spezialisiert. Jetzt, wenn Sie noch ein bisschen mehr wissen wollen und vor allem sehen, es gibt im Moment eine Sonderausstellung, und zwar in Frauenfeld, im Schloss Frauenfeld. Und die Sonderausstellung, die heisst «Die festliche Tafel», gedeckt im Thurgau, seit Ende November zu sehen, noch bis am 21. März. Informationen gibt es bei uns im Internet, deresseis.ch.
Si demain je pouvais changer ma vie, je ne crois pas que j'en aurais tellement envie. Tout bousculer pour ne pas y trouver qui tu es, ton visage, ta beauté. Je changerai d'endroit, mais si tu n'y es pas, jamais je ne me le pardonnerai. Il y a un tas de choses que je changerai. Oh, le monde est loin d'être parfait. Mais si déjà nous sommes bien, je ne regrette rien, ni mes failles, ni mes efforts en vain. Si demain je pouvais changer ma vie, je ne crois pas que j'en serais tellement ravie. Tout bousiller et ne plus rencontrer ce charme qui m'est si familier. Paysage ne vaudrait ton visage, je chercherai partout ta beauté. On croit toujours qu'on va trouver mieux en changeant un petit peu. Papa paradis, mais c'est pas taladine. Entre nous, il y a ce brin de folie. Si demain je pouvais changer ma vie, je ne crois pas que j'en aurais tellement envie. Tout bousculer pour ne pas y trouver qui tu es, ton visage, ta beauté. Je changerai d'endroit, mais si tu n'y es pas, jamais je ne me pardonnerai. Bousiller et ne plus rencontrer ce charme qui m'est si familier. Aucun paysage ne vaudrait ton visage, je chercherai en tout ta beauté. Ta-da-da-di-da. Thank you.
Das ist der Treffpunkt auf dem Eis. Geschirr verschlagen, aber auch wieder flicken unser Thema heute. Und wenn eben gerade schönes Geschirr oder vielleicht sogar die kostbare Glasvase oder eine Porzellanpuppe zu Bruch geht, dann muss man die Scherben nicht einfach zusammenwischen und fertig lustig. Es gibt eine Chance, die Scherben wieder so zusammenzutun, dass man kaum etwas sieht von dem Malheur, das da passiert ist. So ein Künstler von der Scherben ist der Rolf Neff in der einzigen Porzellanklinik von der Schweiz. Dann Kathi Zweidler ist vor seiner Werkstatt zu Winterthur gestanden.
Porzellanklinik steht da und jetzt läuten wir einmal. Im Entree steht eine Vitrine mit sehr kostbarem Porzellan oder Fayence-Gegenstände, Vasen, Skulpturen, Geschirr. Guten Tag, Herr Neff. Rolf Neff, sind jetzt das Sachen, die Sie bereits repariert haben?
Ja, also in dem Gestell sind eigentlich die Sachen zum Abholen. Dort stehen die Sachen zum Malen.
Ja, da ist zum Beispiel ein Früchtekorb.
Ja, Keramikfrüchte. Also es ist ein Korb mit 11 Äpfeln drauf und 3 davon sind kaputt gewesen. Das ist ein neuer Rekord, das sind 84 Teile, die ich zusammengesetzt habe. Und der Kunde will es eigentlich nicht sehr hochwertig restauriert, sondern ein bisschen günstiger. Darum sind jetzt all das, was man da sieht, die weißen Striche und Flecken, das ist jetzt mit Gips aufgefüllt, statt mit Restaurationsmasse. Das ist natürlich wesentlich günstiger im Preis.
Wird jetzt das noch angemalt oder lässt man das jetzt so?
Nein, das wird jetzt noch retuschiert, oder? Mit 1000 feinen Pinselstrichen. Und dann muss man es natürlich wieder nagelsieren, dass es glänzt. Das ist schon Bedingung.
Wie teuer kommt jetzt das? So eine Restauration, relativ einfach mit Gips, aber ich denke, am Schluss wird man wirklich fast nichts sehen, dass es geflickt ist.
Also das mit den 84 Teilen, das kommt jetzt etwa auf 600 Franken.
Haben Sie auch schon gesagt, hören Sie, das lohnt sich nicht?
Ja, bestimmt. Also es gibt sicher, wenn irgendein Tessel einfach so einen kleinen Eckenweg hat, wenn man es dann nachkaufen kann, dann nachher lohnt es sich eigentlich fast nie, oder? Ja. Es geht eigentlich darum, Sachen, die man nicht mehr nachkaufen kann. Ja, wenn Sie sagen, auf die Hochzeit haben Sie einen 12-teiligen Service bekommen, oder? Und dann nachher wird es langsam kleiner, dann sind Sie bei 8 und Sie haben 7 Leute in der Familie. Dann müssen Sie sich irgendwann vielleicht mal überlegen, soll ich jetzt eins reparieren lassen oder alles fortrühren oder so in dieser Richtung gehen damit die Entscheidungen, oder?
Hat es zum Beispiel auch schon ganz rührende Geschichten gegeben, die man Ihnen erzählt hat?
Ja, es sind auch schon so Lehrlinge gekommen mit irgendetwas, was die Großmutter kaputt gemacht hat in den Ferien. Und hätte es da gerne schnell reparieren lassen, bevor die Großmutter wieder kommt. Aber das geht gar nicht, oder? Man kann schnell reparieren, geht nicht. Und dann, ja, haben sie es dann halt doch müssen sagen. Und sind dann drauf gekommen, dass die Großmutter eigentlich gar nicht mehr so scharf ist auf das Ding, dass man es gar nicht muss reparieren lassen und sie ihren Lehrlingslohn gar nicht dafür mit opfern, oder?
Jetzt habe ich hier einen Teller von einem Service, ein 12-teiliges Service. Und der ist in ein paar Scherben kaputt gegangen.
Nicht schütteln.
Nicht schütteln.
Weil immer, wenn die Kante an eine andere Scherbe anschlägt, geht etwas weg. Ah. Es ist vielleicht nur ein Zehntel Millimeter. Wenn Sie das 100-mal machen, dann sehen Sie es nachher, wenn es zusammengesetzt ist, haben Sie einen Graben, einen optischen. Darum empfehle ich immer, wenn Sie jede Scherbe einzeln einpacken, wie Haushalt, WC oder sonst irgendein Papier, dass keiner den anderen berühren kann.
Gut, jetzt war das also schon letztes eingepackt gewesen. Mal schauen, das sind vielleicht 12 Scherben. Kann man jetzt so einen Teller noch flicken?
Ja, also wie gesagt, der Rekord ist bei 80 Teilen. Da bringen wir 12 alle Weile an.
Jetzt kann es sein, dass nicht sämtliche Teile noch vorhanden sind.
Da haben wir 4 cm, die oben am Rand fehlt. Dann müssen wir das im Prinzip irgendwo abformen und dann nachträglich aufbauen. Und dann muss man es natürlich retuschieren.
Und was würde jetzt so etwas kosten?
Etwa 170, 80 Franken.
Jetzt, wenn Sie so etwas zugeschickt bekommen und die Kundin oder der Kunde ist einverstanden mit dem Preis und will das machen, wie gehen Sie denn weiter vor?
Also meistens muss es zuerst mal warten, bis es an der Reihe ist. Ganz ehrlich sein.
Das heisst, wie lange muss man warten? Etwa?
Also ich war schon 4 Monate oben, im Moment bin ich etwa so bei 2 Monaten. Und dann wird es grundsätzlich einfach zuerst putzt. Also alter Leim und Dreck und so muss alles weg.
Wie machen Sie das?
Also bei Porzellan kann man es sauber brennen. Das geht teilweise auch bei der herkömmlichen Ton.
Mhm. Haben Sie hier einen Brennofen, oder?
Ja, wir haben hier einen kleinen Brennofen.
Das ist so ein Brennofen, jawohl, ja, wie man ihn kennt. Auf dem Porzellanmalen her, oder? Kennt ja, man so öfter. Ja. Und dann, wie geht es weiter?
Ja, also wir könnten mal so ein Ding machen.
Das ist jetzt so von einem Dösli, ja, ein Deckel oder so. Jetzt haben sie das nächste Scherbe
draufgehebt.
Ja.
Dann tun wir das mit Kleber mal ein bisschen anmachen.
Mit einem Scotch drauf, ja.
Im Prinzip schön zusammenspannen, dass möglichst nichts Platz hat dazwischen.
Ja.
Der, der aufgemacht hat, zusammenkleben, das hebt jetzt im Prinzip schon für sich. Und dann kommt der nächste Teil drauf. Und jetzt tun wir es fixieren.
Wie?
Indem wir mit so einer Art Sekundenkleber Brückli oben drauf machen. Also der sollte eigentlich nicht in den Spalt rein, sondern einfach oben drauf. Dann bewegt sich das nicht mehr. Und wenn dann das trocken ist, also wie gesagt, Sekundenkleber klebt ja auch nicht in einer Sekunde. Dann können wir Kleberli dann wegnehmen. Etwa in einer Stunde oder so. Und dann kann man es infiltrieren.
Was heisst infiltrieren?
Das ist so ein Industriebindemittel. Besteht aus zwei Teilen.
Ja.
Da habe ich jetzt den einen Teil schon abgewogen.
Aha, also das ist eine elektronische Waage.
Ja, so eine Analysewaage. Ich habe 4 Kommastellen. Jetzt will ich da mal gut mischen.
Und jetzt tun Sie es mischen mit einem so einem Zahnarztspechteli, Spachteli, denke ich mir.
Ja, jetzt haben wir da zum Beispiel so etwas, das haben wir schon länger gemacht.
Jetzt nehmen Sie Kleber weg.
So ein Teil. Und jetzt suchen wir, wo der Sprung ist und wie viel das wir haben. Wir sehen, das ist einmal durchgebrochen und hat 2 Sprünge. Das sehen wir nur unten.
Ja, jetzt nehmen Sie das Spachteli und tun ganz, ganz fein von dem Klebstoff, von dem 2-Komponenten-Kleber. Jetzt schläuft der Leim in den Spalt rein.
Ja.
Jetzt hat es hier aber noch einen Rest Leim.
Ja.
Was machen Sie denn mit dem? Also ich denke, Sie müssen es zuerst noch trocknen.
Man kann vielleicht nach 4 Stunden abputzen oder sonst auch, wenn er hart ist. Aber weg muss er, das ist ganz klar. Mhm. Aber das sehen wir jetzt live nicht mehr bei dem, das geht.
Nein.
Mindestens bis übermorgen. Ich rechne pro Arbeitsgang eine Woche. Das heisst, dass ich mache etwas, vielleicht 10 Minuten dran, dann muss es vielleicht 1, 2, 3 Tage trocknen und dann geht es so 2 Tage, bis ich wieder mal zu dem Teil komme, weil in der Zwischenzeit arbeite ich anderen. Und dann ist einfach die Woche rum.
Der Rolf Neff ist das gewesen. Er hat die einzige Porzellanklinik in der Schweiz und die ist in Winterthur. Vielleicht wären Sie auch schon froh gewesen um so einen Geschirrdoktor, weil Ihnen zum Beispiel die Lieblingsschlüssel von der Grossschwiegermutter aus den Händen gefallen ist oder einen wunderbaren Porzellanteller aus dem Erb von der Grossmutter. Ihr allerschlimmstes Missgeschick mit Geschirr, was Sie wirklich Geschirr verschlagen haben, 0848 440 222. Wo ist Ihnen einmal ein Missgeschick passiert und Sie haben einen Teller oder vielleicht einen ganzen Stapel fliegen lassen? 0848 440 222.
By the firelight, I see her face before my eyes. Lady Rose, ah, Lady Rose, oh, Lady, my Rose, my Lady Rose. Lasting memories of the moment, of the time spent, how the days went. Lady Rose, ah, Lady Rose. Shadows to the bright lights, from the dark nights to the sunrise, Lady Rose. My Lady Rose. I see her face before my eyes, Lady Rose, Lady Rose, oh Lady, my Rose, my Lady Rose. Lasting memories of the moment, of the time spent, how the days went, Lady Rose, Lady Rose.
Schön blöd, wenn man ausgerechnet mit einer wunderbaren Vase, die die Mutter vor 50 Jahren bekommen hat, stolpert und peng, kaputt ist sie. 0848 440 222, ihre Missgeschick, wo sie Geschirr verschlagen haben, da bei uns im Treffpunkt in ein paar Minuten.
To start to make a pretty world for you and for me. And for the sun we'll find a lemon by the moon. You can hold the string. Oh, can't you see the little world of ours will be the prettiest thing. Thank you.
Es ist 5 Minuten über 9:30 der Treffpunkt. Niemand macht es extra und lässt einfach Geschirr fliegen. Im Normalfall sind es Missgeschick und im dümmsten Fall ist es noch irgendein edles Teil aus dem Service, das kaputt geht. Wir haben von Ihnen wollen wissen, was ist Ihr grösstes Missgeschick war, was Sie schon Geschirr fliegen lassen haben und was dann wirklich getatscht hat. Wir fragen gerade zuerst bei der Susanne Gigax aus Heinrichswil im Kanton Solothurn. Grüezi, Frau Gigax. Wann haben Sie denn so richtig Geschirr verschlagen?
Ja, viel nicht, das ganze Leben lang. Aber ich hatte ein Wäseli von meiner Grossmutter, die ich als Kind bekommen habe. Sie hatte 26 Grosskinder insgesamt und hat einfach nicht viel können Gegenstände verschenken. Hat es auch nicht gemacht. Aber eins hat sie mir ein Wäseli geschenkt. Und sonst habe ich etwa ein 2 Franken bekommen oder eine Tafel Schokolade. Und mehr hatte ich nie von der Grossmutter. Das Wäseli habe ich eigentlich gehütet, wie mein Augapfel. Und ja, wenn ich das angeschaut habe, ist mir einfach Grossmutter zu hinkommen. Das hatte ich auf dem Trögli mit in der Stube. Und 3 kleine Kinder hatte. Da hat eines von denen irgendeinen Gegenstand geschossen und bricht ausgerechnet das Wäseli, das geht hinten ab auf die Heizleitung und verscherbelt die 1000 Stück.
Oder? Oh nein.
Es war wirklich nur ein kleines, eigentlich gar nicht unbedingt ein schönes Wäseli. Es war blau. Und, aber es war der einzige Gegenstand, der von meiner Großmutter ist.
Es war mit Erinnerungen verbunden.
Ja, genau. Und, ich hatte einfach nur das gehabt. Und jetzt habe ich einfach gar keinen einzigen Gegenstand von meiner Großmutter, oder?
Und wie haben Sie reagiert mit Ihrem Kind geschumpfen? Hat doch schon immer gesagt, es wird nicht geschuttet in den Stuben, oder?
Ja, ja. Ja, das ist irgendein Gegenstand ist umeinandergeflogen, wie es halt so geht mit 3 kleinen Kindern. Und ich bin einfach ja, gerannt, oder?
Ja, das kann man vorstellen.
Aber sonst viel mehr ist nicht passiert. Also, ich war einfach traurig.
Und flicken unmöglich.
Nein,
also,
unmöglich. Das ist auf der Heizleitung richtig in 1000 Stück verschlagen.
Frau Gigax, gibt es noch eins, die Erinnerung im Herz behalten?
Ja, ja.
Danke Ihnen vielmals, dass Sie angerufen haben und einen Merci guten auch. Tag. Ade, Frau Gigax. Dann haben wir den Peter Beltramini am Telefon. Guten Tag, Herr Beltramini.
Guten Tag.
Wann haben denn Sie mal Geschirr verschlagen, wo es vielleicht ein bisschen peinlich war?
Ja, es war mir peinlich. Circa vor 15 Jahren bin ich als Offizier im Stadttheater Luzern gewesen. Wir waren immer 3 Mann und die Offiziere mussten Runden machen. Kurz vor der Vorstellung bin ich dann eigentlich meinen Kontrollgang gemacht, auch über die Bühne, Vorhang zu, dunkel, und was ich nicht gewusst habe, ist ein Glas Wasser dick, ziemlich grosser Behälter, und der war gefüllt, und ich bin im Dunkeln in Laternen getatscht, der ist natürlich kaputt gegangen, und dann ist es losgegangen, oder? Was machen wir jetzt? Stadttheater können da einen auftreiben, und die haben in der kürzesten Zeit 5 Minuten vor der Vorstellung haben sie das können beheben.
Die hätten den Krug oder das Glas sollen haben für die Vorstellung.
Ja, ja, das ist eine Vorstellung. Das ist mir also äußerst peinlich, kann man sagen. Also, hätte mich können verkrüchen.
Und hat man es gehört im Publikum? Wissen Sie
nein,
das?
Glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Es ist noch nicht ganz voll. Es etwa 5 Minuten, bevor es losgegangen ist. Aber und die haben das geschafft. Das ist also eine Glanzleistung gesehen.
Und vollen Ersatz an.
Vollen Ersatz an. Ich habe gedacht, jetzt geht etwas schief wegen mir. Das ist also schlimm. Muss ich sagen. Das ist mir peinlich gesehen.
Also, Herr Beltramini, auch da ein Happy End, trotz der Schäden.
Ja,
merci vielmals. Einen guten Tag auch Ihnen.
Ade.
Der Herr Beltramini aus Kriens war das. Und dann haben wir noch Frida Gaviezel am Telefon. Grüezi, Frau Gaviezel.
Grüezi.
Sie sind aus Turbetal und ich habe anfangs von dem Gespräch mit Hörerinnen und Hörern gesagt, niemand macht es ja extra, Geschirr verschlagen, außer Frau Gaviezel, gell?
Also, ich habe die Idee aufgesetzt und gemacht habe ich es nicht. Das Thema war ein Geburtstag, ein 60. Geburtstag von meiner Schwester, die so gerne Geschirr hat. Wir haben ein abgemachtbar miteinander, dass wir einen besonderen Teller schenken. Und bei der Übergabe haben wir das extra so abgemacht, dass eine Schachtel parat ist mit Geschirr, das muss kaputt gehen.
Also altes Geschirr, das niemand mehr hat können brauchen.
Und das ist in einem schönen Pack überreicht worden, so dass es runtergefallen ist und man hörbar gehört hat, jetzt ist es passiert. Ein grosser Schrecken und die Schachteln aufgemacht, die Scherben sind vorgekommen und die schönen Teller hat sie dann im Krug, im Körper überreicht bekommen. Aber es ist geraten.
Es ist wirklich geraten, das kann man vorstellen.
Ich denke Ihnen, die noch die noch klein waren, die waren voll entsetzt ab dem Mann, der so dumm das gegeben hat, dass das runtergefallen ist und kaputt gegangen ist. Das ist in guter Erinnerung und das Fotodokument ist auch noch vorhanden.
Das ist ein wunderbarer Gag, vor allem, weil es ja dann nachher eben noch ein richtiges Geschenk gegeben hat. Frau Gavi, jetzt Laurine, herzlichen Dank, haben Sie angerufen.
Gut, danke Ihnen.
Auf Wiederhören. Adieu, merci. Frau Gavi, jetzt ist das gewesen. Das ist also auch nicht schlecht. Geschirr fliegen lassen und so eine Geburtstagsgesellschaft dann verschrecken damit und am Schluss gleich noch das schöne Geschirr überreichen. Ja, da haben wir vielleicht gerade das Stichwort. Scherben, Geburtstag, etwas, wo Glück bringt. Scherben bringen Glück. Die Sprichworte und Redensarten rund um Scherben. Da wollen wir mehr wissen bei uns im Treffpunkt.
Chiusi dentro il tempio, siamo 3 milioni o forse più di 100. Siamo senza mappe né riferimenti, presi in un vortice di cambiamenti. Notizie false, notizie vere, non durano lo spazio di un telegiornale. Giurate e poi smentite solo un'ora prima, legate solamente da una falsa rima. E noi seduti su Vulcano siamo qua, col cuore a pezzi, con la testa nel pallone. Wow, che gran confusione. Che gran confusione. Tornano i regnati, torna indietro la storia. Teste rapate picchiano a memoria. Dagli Urali al Mar Nero fino in Algeria. Le guerre sante battono la carestia. Fin da bambino sì che mi ricordo bene. Promesse su promesse alla televisione. Dibattiti, congressi, conferenze, impegni. Accordi programmatici e grandi sdegni. E noi perduti e frastornati siamo qua, con un futuro che non ha più previsione. Wow, che gran confusione. Wow, che gran confusione. Siamo qua a ricercare una qualche soluzione. Wow, wow, che gran confusione. Wow, wow, che gran confusione. Pesci più pigliare, nessuno sa indicarci che dobbiamo fare. E chi ostenta calma ne puoi star sicuro. È proprio chi ci prende ancora per il culo. E noi perduti e frastornati siamo qua, con un futuro che non ha più previsione. E noi perplessi e disillusi siamo qua, a ricercare una qualche soluzione. E noi seduti su un vulcano siamo qua, col cuore a pezzi, con la testa nel pallone. Wow, wow, che gran confusione. Confusione.
Just a friend of mine. talked a little, drank a lot. As the evening went by, the place got crowded and the air too hot. He said, let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, who's that guy following us about? She said, he's just a friend of mine.
Just a friend.
Rough enough to keep her satisfied. She said, hold it, baby, it gets too much. I feel like I'm gonna die. He took her home in the early morning. She said, please do come inside. He said, who's that guy in a dressing gown? She said, he's just a friend of mine.
Ein Wäseli von der Grossmutter, das kaputt gegangen ist. Ein Glas, das eigentlich bei der Aufführung auf der Bühne im Luzerner Theater eine Rolle gespielt hätte, wo kurz vor der Vorstellung noch in Brüche gegangen ist. Und ein Geburtstagsgag, wo man einen ganzen Service tschädern lassen hat und Geburtstagsgäste grosse Augen gemacht haben. Ihre Geschichten sind das zum Thema Geschirr verschlagen. Und dann ist es eben drauf gekommen. Scherben bringen Glück. Es ist so eine Redensart, das sagt man, ja, wenn man etwas fliegen lässt. Ja, nur Scherben bringen Glück. Und wir gehen dem nach, warum, dass man das eigentlich sagt. Also, wir gehen nach. Die Anne-Kette Zweidler ist dem nachgegangen. Anne-Kette, woher kommt die Redensart?
Also, ich habe das im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens nachgeschlagen. Dort, wo ich immer nachschaue. Aber einfach schlicht nichts Gescheites gefunden.
Gibt's ja gar nicht. Weil das ja. Ist ja so eine bekannte Redensart.
Ja. Ich habe selber gestaunt. Ich habe dann noch so ein bisschen sonst noch so im Internet herausgefunden, dass es eine Erklärung gibt, dass Scherben, ursprünglich das Wort Scherben, nicht nur kaputtes Geschirr heisst, sondern auch Tonware. In der Töpferfachsprache redet man von Scherben und damit ist die Qualität von der Tonware gemeint. Und jetzt, wie man früher ja seine Vorräte immer in Tonware hatte, also das hat angefangen mit den Römern und Griechen, die ihr Öl und der Wein in der Amphore hatten, das ist Tonware, bis zu unserem Ankenhafen heute, ja, dann ist natürlich, wenn man viel Scherben, viel Hefe, viel Vorräte gehabt hat, dass das eine glückliche Sache ist, das liegt ziemlich auf der Hand. Aber irgendwie hat mich das dann gleich nicht so befriedigt. Und dann, du hast ja gesagt, das Stichwort Polterobe hat man dann auf etwas anderes gebracht. Mhm. Polterobe tut man traditionell Geschirr verschlagen. Früher hat man das ganz fest gemacht. Man hat auch gesagt, das Geschirr, der Klapp von einem Geschirr, das verschlägt, das vertreibt die bösen Geister. Oder zum Beispiel in Griechenland, wenn dort ein guter Volkssänger auftritt auf der Bühne, dann tun die Leute, also zusätzlich zum Applaudieren, zahlen noch etwas, damit man Geschirr auf der Bühne verschlägt. Also da gibt es dann Leute, die mit ganzen Beigen, Teller auf die Bühne kommen und die lassen, damit das so richtig wunderbar tönt und die Sänger stehen am Schluss wirklich mitten in den Scherben rein. Oder in Russland tut man nach dem Prost machen, nach dem Anstossen, zum Beispiel, ja, wenn man einander Glück wünscht oder ein gutes Neujahr, dann tut man das Glas hinter sich an die Wand tätschen, damit es kaputt geht. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht. Man hat auch wenn man etwas den Göttern geopfert hat oder den Geister, die Speisen, sei es etwas zu trinken oder zu essen, hat man das Gefäß, das drin war, nachher kaputt gemacht. Meistens hinter sich gerührt. Die Speisen waren für Götter und das Gefäß war aber kaputt. Und das hat Glück gebracht, das hat der Segen gebracht. Das ist nicht sehr eine christliche Vorstellung, aber wahrscheinlich steckt einfach noch das hinter all dem Geschirr, wo hinter all diesen Scherben, die Glück bringen sollen.
Den Polterabend haben wir schon kurz angesprochen. Eben, dort wird ja das auch gemacht, dass Geschirr verschlagen wird. Und ich habe schon gehört, dass man kein Glas und kein Spiegel verschlagen darf. Warum denn das?
Ich denke, ein Spiegel ist ja fast etwas Magisches, oder? Man sieht ja Sachen drin, wo man vielleicht nicht so gerne sieht. Oder Spiegel hat immer etwas mit Magie zu tun. Ein Blick in eine andere Welt. Und ich glaube, wenn der kaputt ist, wenn der die Beziehung zu etwas anderem, zu etwas Höherem kaputt ist, dass das eben etwas Unglückliches ist. Aber Glauben ist es ja immer so. Es ist wie mit der Zahl 13 und anderen schwarzen Katzen. Der eine bringt das Glück und der andere ein Unglück. Also das ist genau. Das ist eine ein schwierige Sache.
Ja, jetzt gibt es ja wirklich eine unglückliche Geschichte auch im Zusammenhang. Mit Scherben verschlagen.
Die Gotte. So im 19. Jahrhundert hat ja der Heinrich Schliemann, der deutsche Archäologe, Troja, Tirins und Mykene ausgraben. Also alle die Königsstädte von den alten Griechen, so wie sie der Homer besungen hat. Und die Goldschätze und Skulpturen und eben auch kistenweise kostbares Geschirr aus dieser Zeit ist auf Deutschland gebracht worden. Um auch weiter archäologisch untersuchen und ausstellen. Und während der beiden Weltkriege hat man aber die Geschirrkisten in Sicherheit gebracht, nach Ostpreußen, heute ist das Polen, und dort in einer Schür gelagert. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine Archäologin, die das noch irgendwo erfahren hat, schauen, um das Geschirr zu suchen in das Dorf. Und dort haben ihre Dorfbewohner erzählt, dass Geschirr, das 3000 Jahre alt ist und das unendlich kostbar ist, ist an einem Polter oben oder an einer Hochzeit extra zertrümmert worden, um einem Brutpaar Glück zu bringen.
Nein, die ist sicher in Tränen ausgebrochen, die Archäologin, kann ich mir vorstellen. Danke vielmals, Anne-Kette Zweidler, Geschirr verschlagen. Also von der Redensart her auch, dass Scherben Glück bringen. Und Geschirr verschlagen kann man ja auch im übertreibten Sinn, wenn man zum Beispiel total etwas verkachelt in einer Beziehung. In der nächsten Stunde haben wir einerseits einen Kachelflicker und andererseits einen Familientherapeut bei uns. Der Treffpunkt auf dem Eis. Das Eis mit dem Treffpunkt am Mikrofon Ladina Spiess. Jetzt muss ich aufpassen wie ein Heftli-Macher. Wissen Sie, woher das diese Redensart kommt? Es hat auf jeden Fall mit unserem Thema zu tun, Geschirr verschlagen und wieder flicken. Mit dem hat es etwas zu tun, wir haben so einen Heftli-Macher zu Gast bei uns. Was er macht und vor allem, was für Heftli das er mit dabei hat, das erfahren Sie bei uns in dieser Stunde.
Je me trouvais là par hasard, dans cette salle d'expo sur le noir. Quand soudain j'ai croisé ton regard, j'ai eu comme un pressentiment. T'avais l'air vachement cultivé, j'en respirais pas y toucher. Moi, c'est sûr t'allais me trouver gonflé. Fallait pourtant que je te dise ça. Tu me fais vraiment craquer. Allez savoir pourquoi. J'ai flashé grave sur toi. Je me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi. Tu me fais vraiment craquer. Même si tu comprends pas. Même si ça se calcule pas. J'ai envie de t'embrasser. Même si ça me ressemble pas. C'est que t'allais pas me résister. Là-dessus, je suis tombé à côté. Mais pour toi, j'allais tout essayer. Y'a trop longtemps que je t'attendais. Dernière chance, dernier numéro. Pour un coup de foudre sans scénario. Moi, même si cette fois c'en était trop, fallait que je te dise encore une fois. Tu me fais vraiment. Allez savoir pourquoi.
me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi.
Tout à fait moi.
Tu me fais vraiment craquer. Je crois que je suis amoureux de toi.
Amoureux de toi.
Moi je te veux rien que pour moi. Même qu'on pourrait se marier. Si c'est oui, souris-moi. Allez savoir pourquoi. J'ai flashé grâce sur toi. Je me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi.
Tout à fait moi.
Tu me fais vraiment craquer.
Vraiment
craquer. Je crois que je suis amoureux de toi.
Amoureux de toi.
Moi je te veux rien pour moi. Même qu'on pourrait se marier. Si c'est oui, souris-moi.
Das ist der Treffpunkt auf dem Eis, 7 Minuten ab 10 Uhr, Donnerstagvormittag. Geschirr verschlagen und wieder flicken. Und wir haben ja in der ersten Stunde einen Porzellandoktor gehört und gehört, wie er das machen muss. Jetzt haben wir einen Kachelflicker und Heftlimacher bei uns im Studio. Es ist der Töpfer Kasper Würgler aus Brienzwiler. Er zeigt im Ballenberg, wie man töpfert und brennt und wie man einfache Kachel flickt. Guten Morgen, Herr Würgler. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Wo haben Sie das eigentlich gelernt, das Flicken von dem Geschirr?
Das ist ein Selbststudium, das ist kein Lehrberuf in dem Sinne. Okay. Ich habe da selber einmal noch in der Lehrzeit drin, so ein Geschirr geflickt. Und da könnt ihr eben nur ein Kachelgeschirr nehmen, das nicht erbrämt ist.
Also Töpferton,
genau,
der nicht brennt ist.
Steinzeug und Porzellan ist hart, da könnt ihr mit einem Handdrillbohrer nicht dadurch. Das braucht ihr schon einen Zahnarztbohrer oder so etwas.
Handdrillbohrer, das ist eins von Ihren Werkzeugen. Was brauchen Sie sonst noch, wenn Sie flicken?
Noch von einem Klavier, so einem Stahlseitendraht, wo man Klammern
mit
machen kann.
Ja.
Und dann etwas Beisszangen, da, mhm, so, wo man kann die Klammern, die Heftchen eben deformen und reinklemmen.
Aha, jetzt haben wir es, die Hefte, die Sie brauchen. Darum Heftchen machen, nehme ich jetzt einmal an, oder?
Ja, und eben zu aufpassen, kommt hier wie ein Heftchenmacher von dort, weil man darf den Scherben nur zur Hälfte durchbohren. Wenn man dann ganz durch das Geschirr durchbohrt hat, dann haben sie dann das dem nicht zahlt. Also da hat er ein bisschen Obacht geben, dass er nur die Hälfte vom Scherben anbohrt.
Jetzt, wie viel funktioniert das Ganze? Können Sie uns das zeigen, Herr Würgler, an einem Beispiel? Sie haben uns ja jetzt hier im Studio 2 Teller mit einer schönen Sau drauf gemalt. Einer ist geflickt, eben mit so Heftchen, und der andere ist noch ganz. Was machen wir jetzt mit dem? Aha. Ja, das tut einem voll schwer. Es ist so schön.
Ist eben am Boden gefallen, als Beispiel. Dann tut man nachher anzeichnen, wo man in die Hefte setzen möchte. Dann darf man Punkte machen.
Mhm.
Und die Schwierigkeit ist am Anfang, dass man durch die Glasur durchbohren kann. Weil genau darauf rutscht ja der Bohrer.
Also muss ich jetzt das vorstellen, wenn Sie, Sie können bei uns auch schauen im Studio, Kamera bei drs1.ch, wie der Herr Würgler sitzt und ein Küchentuch über die Knie hat und jetzt mit dem Bohrer die Löcher macht, dort, wo er es angezeigt hat. Der Teller ist übrigens in 4 Teile kaputt gegangen. Und jetzt schon mal die ersten Löcher bohren. Und da müssen Sie jetzt eben aufpassen wie ein Heftchenmacher.
Jawohl. Jetzt muss ich zuerst mal die Glasur durchbohren. So ein Drillbohrer.
Mhm. Also er klemmt es schier wie unter die Achsel, der Oberteil von dem Drillbohrer, haben Sie gesagt?
Ja.
Mhm. Ja, es ist natürlich jetzt auch schwierig, reden und schauen, was die Frau im Studio macht und dann noch arbeiten. Herr Würgler, ich sehe nicht ganz, was Sie dort noch haben. Das Hölzli, warum brauchen Sie das? Dass Sie nicht verrutschen? Oder für
genau,
was ist das?
Genau, weil wenn ich schon beide Hänge brauche für einen Bohrer, dann kann ich nicht auch noch den Bohrer auf einen Punkt führen, den er muss haben. Dann kann ich dort ein bisschen avisieren. Und dann sollen die Klammern gesetzt werden.
Was braucht es für Geschick, um das zu machen? Was braucht es für Geschick, dass man Heftlimacher kann sein?
Ja, man muss es einfach mal selber üben. Das ist eben, wie soll ich nicht sagen, müsste so einen Drillbohrer haben. Jetzt, wo ich die Glasur durchgebohrt habe, jetzt kann ich es frei bohren. Aber das ist einfach so, dass ich es ein bisschen anjustiert habe, wo dass sie dann kommen sollen. Weil auf der Glasur rutscht nicht, fährt nicht der Bohrer in allen Richtungen um. Und wenn ihr nachher im Mürben Scherben innen seid, das ist wie ein Backstein oder ein Dachziegel, dann könnt ihr dann nachher bohren.
Ist das eine Geduldsarbeit?
Ja, schon noch.
Schon noch. Wie lange haben Sie jetzt an so einem Teller, bis der wieder zusammengehiftelt ist?
Oh, das kommt doch darauf ab, wenn er ist am Boden geht. Da ist jetzt gerade genug Bitze. Wenn er gerade in zwei Hälften geht, dann hat man vielleicht vier Klammern setzen. So.
Vier Klammern. Und da brauchen Sie jetzt mindestens viermal für den ersten Teil.
Ja, und dann kann ich hier schauen, beim Bohr, wie dick der Scherben ist. Und dort tun die einfach jeweils gerne vorzu, um ein bisschen nachzubohren. Das ist also nicht immer kurz zu machen. Das braucht einfach seine Zeit. Und ich tue auf dem Bein oben bohren. Und wenn ich durch bin, dann würde ich es merken.
Ich habe am Anfang gesagt, Sie machen das am Ballenberg. Ich nehme nicht an, dass Sie wirklich eine Kundschaft haben, Leute, die kommen mit ihren Steingutsachen, mit ihren Töpferwaren.
Steingut sowieso nicht.
Steingut nicht.
Und die reissen mich auch nicht drum. Also ich bin ja kein Heftlimacher in dem Sinne und Geist. Ich bin Töpfer, ich mache ein ganzes Geschirr. Das ist einfach noch so nebenbei, wie man aus dem Interesse vom Kachelgeschirr, wie man das auch wieder zusammen da hat. Da haben wir dann für Museumspädagogik in einem Haus können das die Leute selber ausprobieren im Museum. Das ist also nicht, dass sie das machen. Das haben die Museumspädagogik gemacht.
Aha, da kann man eine Anleitung haben und dann selber probieren. Da kann man zum Heftlimacher werden. Genau. Kasper Würgler, ich lasse Sie jetzt da mal arbeiten. Und wir wollen dann kurz vor den Elfen schauen, wie weit das er ist und wie viele Heftli, das er schon reingemacht hat. Das gibt es dann kurz vor den Elfen. Jetzt gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung. Mit dem Geschirrverschlag. In ein paar Minuten reden wir über den übertreiten Sinn vom Geschirrverschlag. Dann, wenn zum Beispiel in einer Beziehung wirklich etwas kaputt gegangen ist und man das Gefühl hat, das kann man kaum mehr flicken. Ein Familientherapeut ist bei uns zu Gast. Mehr von ihm in ein paar Minuten.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute, oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, 'cause you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Crazy life, and through these crazy times, it's every word, you're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Yeah, yeah.
Das ist nicht die Moderatorin, die da giert. Das ist der Kasper Würgler, der im Hintergrund Kacheli flickt in unserem Treffpunkt. Geschirr verschlagen und Geschirr flicken. Ich weiss nicht, ob sie an der Expo gewesen sind. Ich meinte, es sei in Biel gewesen, will mich aber nicht mehr darauf behaften. Da hat man in so einen Raum rein. Und ich weiss, die Schlange war elend lang vorne raus und konnte einen Teller nehmen und den Teller an eine Wand knallen. Und es war lustig, also es hat irgendwie noch gut getan. Und eben, wie gesagt, die Schlange vorne raus war relativ lang. Es hatte einen Haufen Leute, die das Bedürfnis hatten. Bei mir im Studio ist der Henry Gutmann, er ist Paar- und Familientherapeut in Winterthur. Herr Gutmann, was bringt das, wenn man Geschirr verschlägt? Wir bleiben jetzt wirklich noch beim richtigen Geschirr bei dieser Handlung, wo man etwas kaputt macht?
Also es bringt viel. Es bringt nämlich ein Stück Schadensbegrenzung. Dazu noch eine gute Portion Aggressionsabbau. Man kann zum Beispiel etwas, das einem nervt, mit einem schwarzen Filzstift auf den Teller schreiben und dann den Teller mit voller Wut am Boden knallen. Das tut einfach mal gut, weil man eben die Wut nach aussen ableitet, statt die Aggressionen gegen sich selber richten.
Aber das ist ja dann eine Handlung, die man sich überlegt, oder? Wo man sagt, ich nehme jetzt den Teller, schreibe etwas drauf, gehe vielleicht gescheiter in die Garage raus, wieder auf dem Parkettboden. Das ist eine Handlung, die man sich überlegt. Was ist denn, wenn man so richtig auf 100 oben ist?
Also wenn man impulsiv handelt, kann es häufig sein, dass man dann eben übers Ziel rausschiesst. Ich denke mir, es ist besser, wenn man vom Geschirr einen Teil ein bisschen präventiv auf die Seite tut und denkt, wenn ich mal eine riesige Wut im Bauch habe, dann knalle ich die auf die Seite. Und nicht, dass man das chinesische Wesen aus der Ming-Zeit jetzt impulsiv dann am Boden knallt.
Also man muss sich schon ein bisschen etwas überlegen vorher. Das wäre sehr schade, wenn das Ming-Wesen kaputt geht. Was löst es sonst noch so aus? Also ich meine, dann hat man Geschirr verschlagen, man muss es wieder zusammenwischen. Ist das irgendwie auch noch gerade ein Prozess dann im Ganzen rein?
Ja, es ist so, dass wir als Erwachsene, wir müssen die Verantwortung übernehmen für unser Handeln. Und dazu gehört, dass wenn ein Schaden ansteht, dass wir den wieder zusammenwischen müssen. Es kann aber sehr befreiend sein, wenn man dann sich wieder in die Augen schauen kann und sagen, hoppla, ich glaube, da habe ich über das Ziel rausgeschossen. Oder das hat mir jetzt schaurig gut getan, den Teller am Boden zu rühren. Und dann tut man miteinander quasi im Sinn von einer Versöhnung dann das wieder zusammenwischen.
Das wäre nicht schlecht, man hätte irgendwie aus der Brockenstube noch einen Service daheim, oder wo man die Schublade aufmachen und einfach etwas rausnehmen dann.
Genau. Ich würde jetzt einen kleinen Selbstversuch machen. Ich habe da etwas mitgebracht, das ich schnell verknallen und dann werden wir mal hören, wie das tönt. Ah, oh, das hat gut getan.
Sie haben was verstampft, Herr Gutmann? Jetzt habe ich es gerade nicht mitbekommen.
Ich habe ein Glas in einen Socken reingepackt, weil ich auch nicht wollte, dass das Studio kaputt geht.
Danke.
Es ist bei den jüdischen Hochzeiten ist es üblich, dass der letzte Teil der jüdischen Hochzeit steht, der Ehemann stampft auf ein Glas und das symbolisiert, dass jetzt eine neue Zeit anfängt.
Bleiben wir noch dabei bei dem Geschirrverschlagen in einer Beziehung, wo Sie sagen, das kann auch befreiend sein, da kann etwas an die Oberfläche kommen. Ist es dann unwiderruflich kaputt, kann man sagen, wenn man wirklich Geschirr verschlagen hat, dann ist es kaputt, dann kann man es nicht mehr flicken?
Jeder von uns lebt mit Werthaltung, also wie eine Skala oder eine Schmerzgrenze. Und wenn sein Gegenüber permanente Schmerzgrenzen überschreitet, dann kann es wichtig sein, dass man einmal tut, Geschirr verschlägt, dass man erhört wird, dass man gesehen wird, dass da muss ein Entscheid fallen. Und der schmerzliche Entscheid, der dann fällig wird, der geht halt eben leider auch Geschirr kaputt. Aber es ist auch eine Ehrlichkeit im Ausdruck, die dann vielleicht bei beiden Seiten eine Erleichterung schafft.
Also ist nicht immer schlecht, wenn Geschirr verschlagen wird?
Nein, ich denke mir, das kann wichtig sein. Und schon der Napoleon hat gesagt, man kann nicht Omelette machen und das Geschirr ganz lassen.
So, wie flickt man es wieder, wenn man das Bedürfnis hat? Also wenn man merkt, oh, also die Scherbe kann ich jetzt nicht einfach so sein lassen.
Das wäre eine Art Versöhnungsprozess, den es braucht, wo es darum geht, dass man sich eingesteht, dass man Leid zugefügt hat. Und dann braucht es eine Art ein Gleichgewicht, das wieder hergestellt werden muss, wo dann dem, wo man die Sache kaputt gemacht hat, oder das, was dann entstanden ist, muss dann sagen, was er braucht, damit er wieder kann am anderen in die Augen schauen kann.
Also der Entscheid, sich das Geschirr wieder zu flicken, liegt nicht nur bei dem, der es kaputt gemacht hat, sondern auch dem, wo man es angetan hat. Oder? Der muss ja dann auch ein Okay geben für das.
Absolut, es geht, ist ein Gleichgewicht und wir beide sagen, sie sind einverstanden damit, dass man das Geschirr wieder flickt.
Geschirr verschlagen in einer Beziehung, vielleicht wissen Sie auch, von was dass wir da reden. Vielleicht haben Sie so Situationen gehabt in Ihrem Leben und haben gesagt, mal, ich habe wirklich viel Geschirr verschlagen. Und Sie haben es wieder können flicken oder Sie sind dran am Prozess, das wieder zu flicken. Dann sind wir gespannt auf Ihr Telefon auf 0848 440 222 0848 440 222 rufen Sie uns an, wenn Sie Geschirr verschlagen haben in Beziehungen und die dran sind am Flicken oder schon wieder geflickt haben. Henry Gutmann, noch zum Schluss jetzt im Gespräch miteinander. Gibt es Situationen, wo es auch gescheiter ist, jetzt lassen wir den Scherbenhaufen, jetzt flicken wir es nicht mehr?
Ja, das gibt's. Und das sind eigentlich in der Paarbeziehung meistens drei folgende Gründe. Das erste ist bei regelmässiger körperlicher Gewalt. Das zweite ist, wenn der Partner oder Partnerin ein Suchtproblem hat, das sie auf keinen Fall anschauen und aufgeben will. Und das dritte ist, wenn die Partnerin oder Partner eine Aussenbeziehung hat, wo sie nicht bereit ist, aufzugeben. Das sind Situationen, wo es sehr schwierig ist, etwas zu flicken. Aber als Therapeut sage ich, man kann es probieren.
Danke vielmals, Henry Gutmann. Er bleibt noch bei uns. Vielleicht kommt auch noch die ein oder andere Frage rein per Telefon im Zusammenhang mit dem, was wir gerne von Ihnen wüssten. Haben Sie schon mal Geschirr verschlagen in einer Beziehung und sind das dran am Flicken und haben es schon wieder geflickt? Das sind sehr persönliche Fragen, aber wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen auf 0848 440 222.
I will. una via d'uscita non c'è, che di questa vita non puoi fare il tifo, quando smetterai di chiederti perché. Non credere che non ci sia un'altra strada in fondo a questa bugia. Non credere che non verrà una canzone a dirti la verità. Fidati di me, ho sbagliato anch'io, quando per paura non ho fatto a modo mio. Fidati di me, non buttarti via, anche se il regalo di un miracolo non c'è, almeno fidati di me. E quando ti diranno che se tocchi il fondo non puoi risalire più su, scoprire chi sei tu.
Treffpunkt auf dem Eis mit Geschirrverschlag und Geschirrflicken. Im Hintergrund hören Sie vielleicht ab und zu den Kachelflicker und Heftlimacher, den Kasper Würgler aus Brienzweiler. Er hat einen Teller verschlagen hier bei uns und ist jetzt am Flicken. Wir wollen das Resultat noch anschauen. Vorher haben wir mit dem Henry Gutmann, Paar- und Familientherapeut aus Winterthur, darüber geredet, über den übertreibten Sinn von Geschirrverschlag, dass man in Beziehungen manchmal Geschirr verschlägt, wo man nicht mehr flicken kann, was auch nicht unbedingt richtig ist, dass man es noch flickt, aber in vielen Fällen eben doch, dass man dran geht und das Geschirr, das man da verkachelt hat, wieder zusammentut. Daniela Grandjean habe ich am Telefon aus dem Wattland. Guten Tag, Frau Grandjean.
Guten Morgen.
Frau Grandjean, wann und wie haben Sie in einer Beziehung Geschirr verschlagen?
Ich habe, glaube ich, etwa tonnenweise Geschirr verschlagen. Also Teller, Tassen,
ganzer Service.
Einfach, ja, sicher mehr wie ein ganzer Service. Also, es geht darum so, ich bin hier in der Westschweiz verheiratet mit dem Mann, der Bauer ist. Und wir wohnen im gleichen Haus wie meine Schwiegereltern. Und dann war es immer so gewesen, dass am Anfang, als wir geheiratet waren, meine Schwiegereltern gefunden haben, sie müssen das bestimmen, wie, wenn, wann, wo. Überall. Also über den Hof, über meine Ehe, über meine Kinder, über alles. Und dann hat es manchmal Situationen gegeben, wo ich einfach nicht mehr konnte, aus Verrückte, weil ja, jedes Mal hat man mir gesagt, so nicht und nicht anders. Und aus Verrückte, dann war es dann, dass vielleicht der Mittagstisch hätte ich gerne mit meinem Mann reden. Und mein Mann hat nicht können, dort mal meine Partie ergreifen, wegen seinen Eltern. Und dann ist meistens beim Mittagessen oder beim Kaffee trinken der Teller oder die Tasse, einfach da, wenn ich den gerade hatte, ist der Tonic durchgeflogen. Und ich habe das lange das ist lang so gegangen, aber bis dann wir uns angesetzt haben und gesagt haben, gut, wir machen jetzt eine Ehetherapie, mein Mann und ich, und dann gewisse Sachen auf den Tisch gebracht haben und dann das geregelt haben. Und jetzt brauche ich, also jetzt ist es selten, dass ich Geschirr verschlage. Denn wenn ich es jetzt verschlage, dann habe ich es nicht extra gemacht. Aber früher noch habe ich massenweise Geschirr verschlagen.
Und das hat Ihnen eine Erleichterung gebracht für den Moment?
Ja, ich glaube, wenn ich es nicht verschlagen hätte, dann hätte ich irgendwann mal jemand umgebracht. Also ich bin dann so hässig gewesen, so verrückt gewesen, weil ich ja nicht können, den anderen oder die anderen angreifen. Körperlich oder so.
Mhm.
Das war für mich viel einfacher, einen Teller zu verschlagen. Dann war er verschlagen, da war man auch gleich. Und dann war es meistens so, dass mein Mann dann gesagt hat, ich räume denn das nicht zusammen. Und mir ist dann aber schnurzegal gewesen. Ich habe dann meistens das erst am Nachmittag oder manchmal erst am Abend zusammen gewischt. Das war mir dann so egal gewesen. Es ist dann einfach darum gegangen, mein Hässig oder mein Verrückte, das hätte sich dann können so abreagieren.
Da haben Sie quasi eine Schadensbegrenzung gemacht mit dem, dass Sie eben nicht, ich sage jetzt, reingeschlagen haben, sondern eben verschlagen haben mit dem Geschirr. Und interessant hat mich jetzt noch gedunkt, Frau Grandjean, dass Sie gesagt haben, ich und mein Mann sind in einer Ehetherapie. Sie haben nicht gesagt, ich habe mit den Schwiegereltern eine Therapie gemacht oder so, sondern...
Nein, meine Schwiegereltern, die geht das ja nicht an. Es geht um meinen Mann und mich. Ich habe meinen Mann geheiratet, nicht meine Schwiegermutter und Schwiegervater. Ich habe meinen Mann geheiratet und ich habe mit meinem Mann vier Kinder und wir haben jetzt 21 Jahre Ehe, ja. Und ich arbeite mit meinem Mann auf meinem Hof. Ich muss mit meinem Mann gut sein. Also ich meine, wenn mein Mann von meinen Schwiegereltern kann sagen, mal, meine Frau und ich haben jetzt das so bestimmt, so machen wir es jetzt, dann ist das okay. Aber wenn mein Mann nicht meine Seite kann angreifen kann, weil er sagt, ja, der Vater oder die Mutter hat gesagt, wir müssen das jetzt so machen, dann bin ich im Grunde genommen nicht verrückt auf meine Schwiegermutter, nicht auf meinen Schwiegervater, ich bin verrückt auf meinen Mann, weil er nicht zu mir gestanden ist.
Das ist ein Prozess, den Sie gemacht haben, wo Sie gegangen sind, ein Weg, wo Sie gegangen sind. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, Ihnen und Ihrem Mann alles Gute. Frau Grandjean, danke vielmals, haben Sie angerufen.
Ja, vielen Dank, schönen Tag.
Wiederhören.
Merci.
Frau Grandjean hat jetzt ein paar wichtige Sachen gesagt, Henry Gutmann, das ist noch beeindruckend. Eben, zuerst einmal wirklich, sie hat wirklich Geschirr verschlagen, im wahrsten Sinn vom Wort. Und das Befreiende, oder? Ich habe dann kurz gesagt, ja, ist eine Schadensbegrenzung, besser als dreinschlagen, das würden Sie natürlich voll unterstützen, oder?
Auf jeden Fall. Die Frau Grandjean hat eigentlich von ihrem Mann erwartet, dass er sich von seinen Eltern abgrenzt und ganz klar zur Ehe steht. Das ist ein klassisches bürgerliches Thema, wo sich nicht von selber löst. Und die Frau hat wollen erhört werden. Und ich finde, sie hat das richtig gemacht. Ich möchte ihr gratulieren zu dem. Und auch gratulieren, dass sie miteinander in einer Paartherapie sind, wo sie wahrscheinlich genau an solchen Themen geschafft haben. Dass sich der Mann muss von seinen Eltern lösen und sagen, wir sind jetzt die neue Kernfamilie und bestimmen jetzt, was geht.
Chapeau also für die Situation, wo Herr und Frau Grandjean drin sind, drin gewesen sind. Jetzt gehen wir auf Zürich zu der Susi Meier. Grüezi, Frau Meier.
Jetzt müssen wir schnell Ihren Namen sagen. Grüezi.
Frau Spiess.
Ja, genau, das passiert.
Ja, Frau Meier, Geschirr verschlagen. Wo haben Sie denn bei Beziehungen mal so richtig etwas verkachelt?
Beziehung zu meiner Schwester ist sehr verkachelt.
Mhm. Immer noch?
Ja. Und sie weigert sich, zu einem Coach zu kommen.
Mhm.
Ich habe den Vorschlag gemacht, weil wir sonst dann immer noch wieder Geschichten von früher noch vorwerfen, beide, oder? Also, ja, Verletzungen, die wir nicht scheinbar noch nicht verdaut haben, habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir zu jemandem gehen, zu einem Coach, und da versuchen, die Beziehung wieder zu klären.
Was ist denn die Wurzel des Übels?
Das hat verschiedene Gründe. Ich bin die älter, ich bin 4,5 Jahre älter, und mein Anteil ist, ich gebe oft ungefragt Ratschläge.
Mhm.
Da, mit dem hat sie Mühe.
Können Sie es nachvollziehen, dass sie Mühe hat?
Ja. Genau, ich wäre einfach froh, wenn mir das wieder passiert, wenn sie mir das einmal sagt. Mhm. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Dann denke ich, mag ein Teil der Tod vom Vater sein. Erbgeschichte, das mag ein kleiner Teil sein. Und dann hat sie eine schwer kranke Tochter. Und dort hatte ich Besuchsverbot, eine Zeit lang. die Tochter habe ich sehr gern. Und das war für mich total happig gewesen, dass ich die Tochter nicht hat dürfen besuchen. Die ist jetzt 2 Jahre im Spital.
Mhm.
Und ich darf telefonisch Kontakte mit ihr. Und also, wir haben früher noch eben ganz ein enges Verhältnis gehabt, meine Schwester und ich. Sie ist geschieden. Und ich habe sie viel unterstützt, auf alle Arten. Also, was sozial ist, auch ein Stückchen finanziell. Und das ist, tut mir grauenhaft weh. Sie hat vor mehr als einem Jahr gesagt, sie will zu mir keinen Kontakt mehr.
Und was wäre Ihr Wunsch, jetzt, dass sie zu dem Coach kommt? Oder?
Ja, dass wir das können klären, dass wir das mit einer dritten Person, weil das zweite schaffen wir das nicht. Da bin ich einfach überzogen. Sie nicht. Sie findet, wir können das alleine. Und das traue ich erstens mir nicht zu. Und ihr aber auch nicht.
Frau Meier, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie so offen erzählt haben. Ich gebe auch das gerade weiter an Henry Gutmann und frage ihn noch, in welcher Position dass Sie jetzt sind und was Sie vielleicht machen können oder eben vielleicht auch nicht machen. Bleiben Sie einfach dran. Mal los. Ja, genau. Oder auf ein Glas stampfen. Frau Meier, ich gehe gerade zum Herrn Gutmann über. Herr Gutmann, was meinen Sie jetzt zu dieser Situation? Frau Meier möchte wieder Beziehung haben zu ihrer Schwester. Sie möchte das Geschirr, das sich im Laufe der Jahre verschlagen hat, wieder flicken. Was raten Sie ihr jetzt?
Ich rate insofern, dass man eine aussenstehende Fachperson beizieht. Wenn das Thema auch noch ist mit der Erbteilung, wäre es gut, wenn es ein Mediatorenpaar ist, wo der eine mehr den psychologischen Teil hat und der andere den juristischen. Weil gerade mit dem Tod von einem älteren Teil kann das Spaltungen geben in Familien, die noch über Generationen, die nicht mehr miteinander Kontakt haben.
Aber wenn jetzt jemand von diesen beiden Parteien nicht will, an der runden Tisch mit Juristen und Mediatoren und Coaches ansitzen?
Was man manchmal machen kann, ist, dass der Teil, der nicht will, dass man den wirklich bittet, dass er einmal kommt go schnuppern an so ein Gespräch und ihm die Erlaubnis gibt, wenn es ihm emotional zu viel wird, dass er wieder gehen darf.
Mhm.
Aber dass er doch einmal einen Schritt macht, einfach der Situation zu lieb.
Also keine Verpflichtung für eine langfristige Therapie?
Nein, auf keinen Fall. Aber in der Mediation oder auch in so einem geschwisterten Versöhnungsgespräch, das sind manchmal lange da, 2, 3 Gespräche, manchmal kann auch ein Gespräch, das 1,5 Stunden geht, so viel bringen, dass man sich wieder in die Augen schauen kann und wieder miteinander kutschieren kann. Das lohnt sich sehr.
Und wer macht jetzt dieser Schwester den Vorschlag? Frau Meier selber, schriftlich, mündlich? Wie geht man da vor?
Ich würde der Frau Meier vorschlagen, dass sie ihrer Schwester den Vorschlag macht, sie soll einen Mediator wählen. Und dass sie dann im Internet jemanden auswählt, der ihr genehm ist, weil sie sitzt ja quasi jetzt ein bisschen am kürzeren Hebel, weil sie ja das im Moment nicht will. Und häufig sind nämlich die Geschwister die auch froh, wenn es zu einer Versöhnung kommt. Weil so Streit braucht wahnsinnig viel Energie.
Danke vielmals, Henry Gutmann, für die Einschätzung. Das ist natürlich jetzt nur ganz kurz in ein paar wenigen Minuten gesagt, aber wir wünschen der Frau Meier viel Glück. Wir haben auch von der Frau Aschlimann aus Arlesheim noch ein Mail bekommen. Sie findet Streit einen wichtigen Bestandteil von einer lebendigen Ehe, von einer sehr lebendigen Ehe bei Ihnen. Es kann auch mal ein Teller fliegen, der Höhepunkt in Sachen Scherben, sei ein paar Jahre zurück. Da hat während einem Streit ihrem Mann den Teller samt dem Essen ab dem Tisch gefegt und sie hat nicht wie erwartet mit einem Wutanfall reagiert, sondern hat so quasi den Daumen aufgehebt als Anerkennung und hat gesagt, super, dann hat er gerade einen zweiten Teller Sausala und das sei die Luft bei beiden draussen gewesen und sie hegen sich wieder versöhnt. Und sie schreibt in Klammern, seit 12 Jahren ziemlich glücklich verheiratet. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Lavi Wiemann hat auch noch einen Vorschlag geschrieben. Sie hat geschrieben, ein Therapeut hat vor Jahren den Tipp gegeben, immer Eiswürfel parat zu haben, also im Kühlschrank, im Eisfach. Weil wenn ihre Wut zu gross werde, dann gehe ich sie mit diesen Eiswürfeln ins Badzimmer, knall die an die Wand über den Badwanne oder manchmal von aussen an die Hausmauer. Und Befriedigung sei genau gleich, das gäbe eine Art auch Scherben, aber die Sauerreisung ein bisschen kleiner. Danke vielmals für Ihre Mails und die ganz persönlichen Telefone. Wir schauen bei unserem Heftlimacher, dem Kacheli-Flicker, nach.
wie es aussieht mit dem Teller, den er am Flicken ist. Und wir haben Ihnen noch einen Vorschlag, wie mit Scherben etwas Wunderschönes entstehen kann. Das ist der Treffpunkt auf DRS 1. Ein Haufen Geschirr haben wir verschlagen in dieser Sendung. Tatsächlich auch wirklich einen Teller haben wir fliegen lassen. Einen Tonteller vom Kasper Würgler, nicht Christoph, excuse. Er ist aus Brienzwiler zu uns gekommen. Er ist Kachelflicker, Heftlimacher. Hat den Teller am Boden abgeknallt. Der ist in mehrere Teile kaputt gegangen. Und er hat jetzt während dieser Sendung daran gearbeitet und der versucht, zusammen zu flicken. Herr Würgler, ist es beim Versuch geblieben? Wie sieht es aus?
Bei diesem Versuch jetzt wohl, weil er ist quasi so viele Bitzen gegangen, dass er schwierig zusammenzuziehen ist, weil wieder ein Boden hat, wo gerade, da können die Klammern nicht gut setzen, dass sie muss ja Zug haben. Mhm. Dann stellt sich nachher das Geschirr auf. Es ist schon machbar, aber es braucht gerade ein bisschen mehr Zeit als sie die, haben, die wir jetzt hier haben.
Sie haben einen anderen Teller dabei, wo sie schon geflickt haben und wo die Heftchen drin sind. Wie viele Heft hat es jetzt da?
Das sind jetzt vier drin.
Vier Heft.
Und am Boden zwei und draussen am Rand zwei. Und der ist nur ein, also in zwei Bitzen ist der zerbrochen.
Und der verhebt jetzt so?
Ja, wir müssen jetzt da noch mit Biesmilch und mit dem Bohrstaub, also Biesmilch, das ist wie Kühe frisch gekalbert haben, so eine feisse Milch. Mhm. Und den Bohrstaub, den man in die Löcher reinstreichen und dann würde ich das herholen.
Und die Biestmilch hilft, dass es dann eben dicht ist?
Ja.
Dass dann nicht plötzlich wieder etwas unten rausläuft?
Ja.
Gut, wie lange haben Sie jetzt an dem Teller zum Flicken nachher noch? Was denken Sie, den, den wir jetzt hier im Studio kaputt gemacht haben?
Wie lange soll ich den anderen noch flicken? Halbe Stunde.
Gut, wunderbar. Danke vielmals, Herr Würgler, dass Sie gekommen sind und uns die Kunst kurz zeigen und beschrieben haben, wie das funktioniert. Wenn etwas kaputt geht, dann kann man es flicken oder man kann eben die Scherben auch in einer ganz anderen Art brauchen. Zum Beispiel für Mosaik und so ein Mosaikkünstler. Das ist unser letzter Gast hier im Treffpunkt. Das ist der Marcel Merkli. Der Marcel Merkli ist Mosaikkünstler und ich kann Ihnen wirklich sagen, die Bilder, die ich gesehen habe und die Sachen, die da vor mir stehen, übrigens zu sehen in der Kamera, drs1.ch, gehen Sie einfach rechts bei der Seite an und dann hat es dort eine Kamera ins Studio. Ich tue die Vase jetzt mal, solange mein Arm mag tragen, Richtung Kamera heben, dass Sie die können anschauen können. Ein wunderschönes Ding. Der Herr Merkli hat die selber gemacht. Aber zuerst einmal die Frage, Herr Merkli, was fasziniert Sie eigentlich am Mosaik am meisten?
Ja, dass aus vielen kleinen Einzelnen etwas Grosses Ganzes entsteht. Und die Farben, die man damit arbeitet, die verschiedenen Materialien, die einem zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich Grund. Und das Alter von dem Kunsthandwerk, wo ja bis etwa 5000 Jahre von unserer Zeitrechnung retour geht. Also die ersten Funde sind etwa ca. 5000 Jahre alt.
Also eine alte Geschichte.
Sehr alte Geschichte, ja.
Sie haben mir letzte Woche, als wir telefoniert haben miteinander, gesagt, Sie seien schon als Bub fasziniert gewesen, weil ein Mosaikkünstler werden. Aber das ist ja nicht ein Beruf, den man lernen kann, oder?
In der Schweiz kann man den Beruf nicht mehr lernen. Das hat man mal können. Also an der Kunstgewerbeschule ist das mal ein Teil von der Kunstausbildung gewesen. Als Kind war es natürlich so, dass ich aufgewachsen bin auf einer Gemüsegärtnerei. Wir hatten natürlich kein Badezimmer. Wir hatten eine Dusche im Keller, im Heizraum. Die war sehr kahl. Und klassisch als katholische Familie hat man natürlich so die Geschichten über die Römer, über die Griechen und so weiter gehabt. Und dort hat es natürlich auch die wunderschönen Bilder von diesen Marmor- und Mosaikbäder und das hat mich fasziniert. Ich habe natürlich dann so quasi meine Eltern wollen dazu nötigen, doch auch so etwas zu bauen. Das ist dann irgendwie gescheitert an den Kosten, die wir gefunden haben.
Das kann man vorstellen.
Ja, und an Zeit. Und mein Vater hat dann gefunden, du, ich müsse das lernen. Wenn ich das will, dann muss ich das lernen und dann kommt das schon gut.
Und dann sind Sie in die Mosaikkünstlerschule auf Italien?
Nein, ich habe natürlich dann die ganze Zeit so meine Eltern genervt. Ich wollte das lernen. Dann hat es natürlich geheißen, eben, das können wir in der Schweiz nicht lernen. Ich müsste auf Italienisch, auf Italien gehen. Habe ich dann auch wählen. Also. Ich bin dann aber zu Zürich verhangen geblieben und habe dann da für meine Kunst ausüben.
Also Sie haben zuerst einen Beruf gelernt, oder? Also Plattenlecker, oder wie
genau,
sagt man dem?
Genau, Plattenlecker. Also im Plattenlecker haben sie eigentlich ist die Ausbildung von dem, der Plättchen, also die Keramik an die Wand hermacht und an die Böden, den Naturstein auflegen und das Mosaik auflegen. Also den Mosaikleger, den haben sie in der Fliesenleger- oder Plattenlegerausbildung eben drin.
Und das haben sie dann während der Lehre schon dürfen machen? Haben
ich
sie
habe
dort die Affinität
Tag,
schon?
Also ich hatte das grosse Glück gehabt, dass ich eben aus einer handwerklichen Familie stammen. Natürlich eine gewisse Grundbegabung in den Händen rein haben, dann an den richtigen Lehrbetrieb hergeraten bin. Das war noch damals Zentrum Poletti Bad Rettwil gewesen. Und der hat halt dann die Arbeiten gehabt. So, und da er gewusst hat, dass ich fasziniert vom Mosaik bin, hat er mich ab dem ersten Tag auf so einer Baustelle da. Und dann, wo der Lehrmeister nicht gerade geschaut hat, habe ich so ein Netz genommen, Knopf mal so ein Ick und habe das an die Wand hergedrückt und ja, dann sind sie begeistert gewesen und ab dem Tag habe ich dann eigentlich Mosaik gelegt, mehr oder weniger.
Und das ist unbrochen, die Leidenschaft für Mosaik. Sie haben ja auch Kurs, wie kann man das lernen?
Ja, lernen kann man das gar nicht. Ja, lernen. Entweder kommt man eben so, geht man in einen Kurs hier, oder Ich leite auch noch ein Forum, wo man Anleitungen drauf kann, wo man findet, mit Bildern hinterlegt, wieso etwas eigentlich geht.
Das kann man übrigens alles anschauen bei uns im Internet. Gehen Sie einfach auf drs1.ch. Beim heutigen Treffpunkt finden Sie den Link dazu. Und ich spiele da jetzt schon seit längerem mit so einem Wäschen, was Sie gemacht haben. Das ist jetzt wirklich Scherben.
Das sind jetzt wirklich Scherben. Das ist so eine chinesische Vase gewesen, die wir gefunden haben in einer Schubmulde, die hatte ein riesen Loch drin.
Nicht aus der Ming-Dynastie.
Sonst hätten wir es sehr wahrscheinlich zum Flicken gebracht. Nein, die haben wir dann wirklich, da haben wir gedacht, die nehmen wir mit, die zerschlimmern und machen daraus etwas Kaputtem, wieder etwas Neues, ja.
Und es ist wunderschön geworden. Nebendran eben die Vase, die getraue ich fast nicht mehr aufzulüpfen. Ich habe sie vorher ein bisschen in die Kamera reingegeben, dass man sie sieht. Das ist eine wunderschöne Vase mit Mosaik. Herr Merkli, wie arbeiten Sie jetzt an dem und vor allem mit was für Werkzeug?
Also, wenn man eigentlich so eine Vase hat, man hat eigentlich jede Vase daheim, die einem vielleicht nicht mehr so gefällt draussen. Vielleicht hat man auch noch ein paar Keramikplättchen als Reserve, halt nicht alle gerade verwenden fürs Mosaik. Sehr simpel und einfach. Sie brauchen da Grundmaterialien, entweder einen Stein oder das Material liegt man von hoch oben runter, zerschlägt es am Boden. Was praktisch ist, eine Zange, wo man sie kann so zerkleinern kann, wie es einem passt. Und dann braucht man eigentlich noch Kleber.
Das ist ein spezieller Leim, oder was?
Wir verwenden zementäre Kleber. Was aber der normale Haushalt daheim hat, wäre allenfalls Zementit, Araldit oder
irgendwas.
Das hebt dort drauf, ja. Es ist einfach dann nicht im Aussenbereich oder im Dauernassbereich einsetzbar, aber so für eine Vase zum Gestalten, zum Ausführen, Bilderrahmen, absolut ausreichend.
Und dann haben Sie da noch irgendwie so ein gefährliches Werkzeug. Was ist denn das?
Das ist eigentlich ein sehr altes Werkzeug. Also mit dem Werkzeug, das wäre der Dorn, wo man das Material drauflegt. Also das kommt in einen Hackstock.
Ja.
Sagt man, dem kommt der ein, wird eingeladen, ein Baumstrunk. Dann hat man oben durch zum zerbrechenden Material her und teilt das dann mit dem Mosaikhammer.
Aha, und das ist ein spezieller Hammer?
Das ist ein spezieller Hammer, ja.
Und was ist speziell an dem? Außer dass er Mosaikhammer heisst?
Die Form. Also prinzipiell die Form, die der Hammer aufweist. Das Metall, also aus dem, was hergestellt wird, ja. Zum Teilen.
Ist Ihnen bei den Scherben machen oder bei Keramik zerschlagen auch mal wirklich so etwas kaputt gegangen, dass Sie es nicht mehr haben können brauchen? Dass man es nicht mehr hat können weiterverwenden?
Nein.
Gibt es nicht?
Nein. Also, wenn man etwas zerschlagen tut und für Mosaik, dann kann man es immer wieder einsetzbar. Ja. Also, es ist jetzt, ja.
Sie sind Plattenleger gelernt. Was ist eigentlich im Moment im Trend? Noch so ein bisschen zum Abschluss für alle, die vielleicht das Badzimmer gerade neu einrichten wollen. Grosse oder kleine Plättchen? Eben Mosaik oder grosszügig?
Also es ist wie überall so, es ist back to the roots. Also es ist wirklich, also es ist gross und ganz klein kombiniert miteinander. Also entweder ganz grosse Platten oder ganz kleines Mosaik.
Also grosse Platten zum Beispiel am Boden und Mosaik an der Wand.
Genau, oder umgekehrt. Oder sogar kombiniert.
Danke vielmals, Herr Merkli. Jetzt wissen wir auch noch, wie wir das Badzimmer umbauen müssen. Danke vielmals, sind Sie da gewesen. Herr Merkli, dann der Herr Gutmann und der Herr Würgler. In der ersten Stunde haben wir den Herr Lanz noch gehabt, den Kunsthistoriker. Und wir sind zu Gast gewesen in einer Porzellanklinik. Das alles im Treffpunkt. Geschirr verschlagen, aber auch flicken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.